Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Hier auf dem blauen Sofa begrüße ich einen Mann, der mal wieder einen ganz wunderbaren Roman geschrieben hat, der in überhaupt keine Kategorie passt. Herzlich willkommen, Erik Fosnes-Hansen.
Dankeschön.
Sie haben Hummerleben geschrieben und Hummerleben ist... Und Sie haben eine Leserschaft, die ganz stark an Ihren Lippen hängt. Also, was ist Hummerleben? Hummerleben ist mehr als nur ein Roman, mehr als eine Groteske, mehr als eine witzige Geschichte. Was erzählt uns Hummerleben?
Naja, erstens soll es ja, ich meine es wirklich, die Literatur soll ja auch Geschichten erzählen. Ja. Und ich bin stark dafür, dass das Publikum dabei amüsiert, dass das Publikum eine spannende Geschichte zu lesen bekommt. Aber mit einer Geschichte allein ist es nicht getan. Diese Geschichte ist ja dann auch eine Paraphrase,
ja,
über etwas Dramatisches, was wir in den letzten 10, 15 Jahren in Europa erlebt haben und zum Teil immer noch erleben in der ganzen westlichen Welt. Und zwar die Finanzkrise. Und das klingt ja ein bisschen langweilig, aber meine Frau, die Schriftstellerin Erika Fattland und ich, wir haben ja keine Arbeit, an die wir jeden Tag gehen müssen. Das heißt, dass wir können ein paar Monate im Jahr unsere Arbeit mit uns nehmen und in ein anderes Land gehen, um ein bisschen ungestört zu arbeiten. Und vor 8 oder 9 Jahren befanden wir uns in Granada, in diesem märchenhaften, schönen Stadt in Andalusien, in Südspanien. Aber das allererste, was wir gesehen haben, war überhaupt nicht märchenhaft, sondern es war brutal. Wir haben zu Augen bekommen, was die Finanzkrise nun eigentlich heißt oder hieß. Denn auf der Straße vor unserem Haus standen Menschen mit Möbeln auf der Straße, mit Kindern, mit Hund, mit Goldfisch, und weinten oder wüteten oder guckten nur ganz trist vor sich hin, weil sie aus ihren eigenen Wohnungen herausgeschmissen worden waren. Das war die Finanzkrise. Also ganz konkret haben wir gesehen, was die Finanzkrise heißt. Und Sie erwidern vielleicht, also wussten Sie das nicht? Nein, wussten wir nicht, weil wir Norweger sind.
Ja, weil Sie Norweger sind und aus einem in unglaublich Norwegen, reichen Land kommen.
In Norwegen, Finanzkrise, ja. Schminanzkrise, ja, ja. Das ist ein Fremdwort in Norwegen. Wir haben das wegen des Ölreichtums nicht so richtig mitbekommen, was das eigentlich nun hieß. Nun, meine Frau, die hat natürlich Berichte sofort geschrieben und an die norwegische Zeitungen geschickt. Ich habe mich gewundert, was sehen wir eigentlich hier? Wir sehen das Aussterben einer Lebensform. Denn diese Menschen, die wir auf der Straße gesehen haben, das waren ja Menschen, die nichts Falsches gemacht haben. Sie haben alles richtig gemacht. Das waren Menschen, die so getan haben, wie es ihnen vorgespiegelt worden war, dass wenn du so und so weitermachst, wenn du so und so weiterlebst, dann hast du eine gewisse Sicherheit für dich, für die Deinigen, für deine Zukunft, eine gewisse soziale Sicherheit.
Und das ist etwas gewesen, was über Generationen gelehrt worden
genau,
ist.
Genau, so war es.
Und vorgelebt worden ist.
Genau, und plötzlich, ich meine, Zahlen sind ja so gnadenlos. Mhm. Und plötzlich waren die Zahlen geändert und damit auch die Regeln. Und ich habe gedacht, wie bringe ich das herunter auf einer erzählbaren Ebene als Geschichtenerzähler, den ich ja nur bin. Und dann dachte ich an Erfahrungen aus meiner Kindheit. Denn mein Vater war Reisebüromanager. Und wenn ich mit ihm zusammen war, meine Mutter und er, die waren getrennt, wenn ich mit ihm zusammen war, das war meistens in den Ferien. Und er war ein gewissenhafter Reisebüromanager und fuhr gerne in Südnorwegen herum, von Fjordhotel zu Berghotel, von Berghotel zu Fjordhotel, diese klassischen alten, mondänen Touristenhotels, um einfach die zu besichtigen. Und ich bin dann mit ihm gefahren. Und ich kann mich haargenau erinnern an diese enorme Institutionen da oben in den Bergen, erst gebaut für das mondäne Publikum des Endes des 19. Jahrhunderts und dann groß erweitert in den 50ern und 60ern für das norwegische Publikum in dem neu erschaffenen Sozialstaat, ja, Norwegens. Und dann plötzlich hat es angefangen, damals mit denen bergab zu gehen.
Wir kommen gleich darauf, auf die Gründe des Bergabgehens. Aber schärft der Blick des norwegischen Schriftstellers, der aus einem so wohlhabenden Land kommt, auch den Blick für die Menschen, die es nicht so gut haben, die nicht auf der Sonnenseite leben?
Das könnte sein. Ich meine, das pauschal zu sagen, ist schwierig. Es kommen ja, haben Sie ja eben hier auf der Messe bemerkt, es kommen ja so viele Schriftsteller aus Norwegen. Aber ich glaube schon, es kommt jedenfalls sehr oft auf uns generell, nicht nur als Schriftsteller, sondern als Menschen, als ein Schock, wenn wir sehen, wie Menschen in anderen Ländern leben. Weil unser Dasein da oben in Norwegen ist ein bisschen insulär. Mhm. Wir befinden uns ja nicht gerade auf einer Insel, aber geistig und von der Stimmung her doch ein bisschen auf einer Insel.
Wenn Sie jetzt Ihren Roman Finanzkrise genannt hätten, würden wahrscheinlich alle sagen, um Gottes Willen, gähnen. Nein, Sie nennen ihn aber Hummerleben. Aber Hummerleben klingt auch ein bisschen nach Kochbuch. Also, was
naja,
ist das dann?
In diesem Hotel, in diesem ehemals so noblen Berghotel, gibt es in der Wand zwischen Küche und Speisesaal, wie es damals üblich war, ein Bassin. Und in diesem Bassin spazieren dann Hummer herum und der Gast aus Oslo oder aus Bergen kann sich da ein Hummer aussuchen, auf den zeigen. Und der wird dann aus dem Bassin vom Koch geholt. Inzwischen geht es aber bergab mit diesem Hotel, sodass der Hummer kommt dann in ein Waschbecken. Und der Gast wird ein gefrorener kanadischer Hummer serviert. Und erst wenn der Gast wieder weg ist, kommt der alte Hummer wieder zurück ins Bassin. Und der Protagonist des Romans, der ist 14 Jahre alt. Und er macht sich, er wächst ja da oben auf mit seinen Großeltern in diesem enormen, öden Hotel. Und er hat nicht so viele Freunde, aber die Hummer gehören dazu.
Ja.
Und also diese Stimmung wollte ich dann wiederholen in meinem Buch aus den 70ern und 80ern, wo man ja irgendwie empfunden haben, das war ja auch eine Lebensform, die vor dem Ausstand, weil die Norweger dann inzwischen entdeckt hatten, es gab ein anderes Land, wo man Urlaub machen konnte, wo Alkohol billiger war und die Winter nicht so lang und dunkel, und das war der Süden. Oder wie es der Großvater im Buch, der alte Hotelier, es nennt, der verteufelte Süden.
Ja, der verteufelte Süden.
Ja.
Aber was ist da passiert in dieser norwegischen Gesellschaft, die so stolz war auf ihren Naturreichtum, die so stolz war auf ihren überbordenden Schnee? Und plötzlich fangen die Leute an, nicht mehr ins Grand Hotel in den Winterferien zu gehen, sondern sie fahren ab in den Süden. Mhm. Sie werden am Anfang noch ein bisschen als Verräter angesehen, aber es werden immer mehr und immer mehr und immer mehr, die in den Süden gehen. Es ist auch ein bisschen eine Wirtschaftsgeschichte, Hummerleben. Was ist da passiert in diesen Jahren, als dieses Grand Hotel gesehen hat, so geht es nicht mehr weiter?
Naja, also Norwegen hat sich ja geändert als Gesellschaft. Es war 1982 noch nicht so reich geworden oder war sich jedenfalls nicht bewusst, noch nicht ganz bewusst, dass es in nächster Zukunft immens reich werden würde. Aber die Welt wurde dann in den 80ern mehr und mehr globalisiert. Die Leute haben angefangen, schon in den 60ern mehr und mehr zu reisen. Und 1982 schien mir auch ein gutes Jahr für diese Geschichte zu sein, weil es hätte ja ebenso gut eigentlich 81 oder 77 sein können. Aber es wird im Buch mehrmals zur Falklandkrise und zum Falklandskrieg referiert, wodurch Margaret Thatcher, die ja eigentlich keine Konservative war, sondern eine Liberalistin, und Margaret Thatcher hat durch den Falklandskrieg eben ihre Macht befestigt über Großbritannien und hat dadurch Reformen in der Wirtschaftspolitik durchführen können, genau wie ihr lieber Kollege Reagan in den USA, die eigentlich ein Laissez-faire war. Also man hat die Wirtschaftspolitik liberalisiert. Und die Ausläufer dessen sind die Finanz- und Schuldenkrisen, die wir erlebt haben, weil wir haben ja bemerkt, es fehlten die Politiker plötzlich die Werkzeuge, diese Krise unter Kontrolle zu bekommen. Die waren ganz machtlos. Sie und wir konnten nur zusehen, wie es plötzlich bergab ging. Und es gab dann Also sie haben verzichtet auf ihre Werkzeuge.
Und es gab kein Patentrezept.
Eben,
gab auch, der Großvater im Roman, der dieses Grand Hotel führen muss mit seiner Frau, mit seiner Familie, bemerkt, dass sich etwas verändert. Und alles, was sie bisher gemacht haben, war immer richtig. Und plötzlich funktioniert es
nicht mehr. Und plötzlich
das Lustige ist, nicht mehr. Der Hummer, der ist ganz happy, dass es diese Krise gibt. Denn je länger die Krise andauert, umso größer sind seine Überlebenschancen.
Genau.
Aber das ist natürlich eine schräge Nummer. Und irgendwann mal weiß er, kommt möglicherweise sein letztes Stündchen. Es schlägt ihm auch. Mhm. Überhaupt wird in ihrem Roman sehr lustig gestorben und sehr lustvoll gestorben.
Naja, ich wollte eben keine Tragödie daraus machen. Ja, es ist ja natürlich eine dramatische und tragische Geschichte. Aber ich wollte ganz bewusst jede Szene so schreiben, dass sie, da kann der Leser selbst entscheiden, möchte ich diese Szene als komisch empfinden oder mit Entsetzen oder vielleicht mit beidem. Genau wie ich auch in diesem Buch kein allwissender Erzähler haben wollte, weil der Erzähler, der seine Autobiografie schreibt.
Er ist ein 15-jähriger Junge.
Er ist 14, 15 Jahre alt. Und ich meine, zu der Zeit im Leben hat man ja nicht so viel erlebt und man ist vielleicht nicht sehr reif.
Wir kommen gleich noch mal ein bisschen zu Seth.
Ja, ich wollte aber nur sagen, statt ein allwissender Erzähler zu haben, wollte ich ein allunwissender Erzähler haben, denn hier soll der Leser immer ein bisschen im Voraus sein. Der Leser soll besser kapieren, was hier eigentlich los ist mit dem Hotel, mit dieser kleinen, merkwürdigen Familie, als der Erzähler es selbst versteht.
Wir wollen nichts vorwegnehmen, aber trotzdem eine Frage. Wie schmeckt ein norwegischer Hummer,
wenn er tatsächlich...
Und wie hat Erik Fosset ihn am liebsten?
Naturell.
Heißt?
Mit Zitrone und Butter. Das ist bei so edlen Ingredienzen soll man nur wenig machen. Nicht mit Käse bestreuen und all, was man in der französischen Küche macht.
Wir kommen gleich noch mal auf Ihren Detailreichtum, der sich in diesem Roman so wunderbar ausbreitet. Sie haben ein unglaubliches Wissen über Küchen. Woher das kommt, das wollen wir gleich wissen. Aber damit wir wissen, wie dieser Roman literarisch schmeckt und sich anhört, bitte lesen Sie doch ein bisschen was vor.
Gut. Also ganz von Anfang. Seth führt ja das Wort und wir begegnen ihn. Also der Protagonist, seine Großeltern, den Koch Jim und etliche andere Leute aus der Oberschicht in diesem Dorf, in diesem Tal, wo das Berghotel liegt ja oben in den Bergen. Aber die Familie gehört ja irgendwie zur Sozietät von diesem kleinen Dorf. Sie waren gerade beim Kuchen angelangt. Da sackte Bankdirektor Berge am Tisch zusammen und fing an zu sterben. Es wirkte nicht echt. Er fasste sich nicht an die Brust oder an den Hals, nur seine Augen wurden groß und kugelrund. Es wirkte restlos unnatürlich, künstlich, als führte er ein kleines Schauspiel auf. Gerade hatte er nach einer kleinen Dankesrede für die Einladung wieder Platz genommen. Erst lächelte mein Großvater, noch meine Großmutter ebenso. Herr Direktor Berge hatte ja nicht nur das Essen insgesamt gelobt, sondern nicht zuletzt Großmutters gewaltigen Gugelhupf mit einigen launigen Bemerkungen bedacht. Und jetzt wirkte es noch einen Augenblick lang so, als machte er weiterhin Scherze. Seine Frau begriff als Erste, dass etwas ganz und gar nicht in Ordnung war. »Björn«, rief sie, sprang auf und eilte ihm um den Tisch herum zu Hilfe. Bankdirektor Berge war jedoch schon nicht mehr ansprechbar und als er im nächsten Augenblick die Gesichtsfarbe wechselte, wurde die Dramatik des Geschehens auch allen anderen bewusst. Er sank im Sitzen langsam nach vorn, war aber zu dick, um mit dem Gesicht auf dem Tischtuch zu landen. So fiel ihm nur das Kinn auf die Brust, begleitet von einem leisen, blubbernden Ächzen. Und das war es im Grunde auch schon. Einige sich unwirklich dehnende Sekunden lang saßen die übrigen Erwachsenen erstarrt um den Tisch herum. Frau Berge selbst schien einen Augenblick ganz still in der Luft zu stehen, wie an unsichtbaren Schnüren befestigt, als könnte auch sie nicht glauben, was wir alle nicht glauben mochten. Doch dann riss sie sich los und war in der nächsten Sekunde an der Seite ihres Mannes. Noch einmal rief sie seinen Namen. Jim und ich hatten neben der Küchentür an der Wand gestanden und der Dankesrede gelauscht, bereit, den Tisch abzuräumen. Großvater wollte als Erster aufspringen, schließlich war er der Gastgeber, doch er hatte kaum seinen Stuhl zurückgeschoben, da hatten wir uns schon auf Direktor Berge gestürzt. »Komm, Sid«, rief Jim, »ihm geht's nicht gut.« Als Großvater bei Herrn Berges Stuhl angelangt war und Frau Berge immer noch verzweifelt rief, ob denn niemand ihr helfen könne, also ihrem Mann, da hatten Jim und ich ihn schon aufgerichtet. Jim schaute ihn einmal prüfend in die Augen, murmelte etwas in der Art von »Das sieht nicht gut aus, wir müssen ihn auf den Boden legen«, womit er entsetzte Rufe von Frau Berge und beruhigende oder ungläubige Bemerkungen seitens der anderen auslöste. Wir ließen Herrn Berge zu Boden gleiten und lösten ihm Krawatte und Kragen. Ich war Mitglied beim Jugendrotkreuz, hatte erste Hilfe und Wiederbelebungsmaßnahmen erlernt und erkannte, dass jetzt wohl mein großer Augenblick gekommen war. Schon saß ich rittlings auf dem Brustkasten des beleibten, wild mit den Augen rollenden Mannes, der immer noch ein paar Ächzer und Pruste von sich gab. Mir war klar, dass es hier kein Zögern und Zaudern geben durfte. Dennoch warf ich einen hilfesuchenden Blick in die Runde der in Roben und Anzüge feierlich gekleideten Erwachsenen, um mich noch ein letztes Mal zu versichern, dass Dr. Helgesen, der Bezirksarzt und seine Frau nicht anwesend, sondern leider zu einem nachösterlichen Urlaub in den Süden gereist waren, in den verteufelten Süden, wie mein Großvater diese Weltgegend nannte, dass sie mithin nicht hier waren, dass niemand zugegen war, der besser qualifiziert war als ich, dass mithin nichts und niemand dafür sorgen konnte, diesen Kelch an mir vorübergehen zu lassen. Und so bückte ich mich und legte meine Lippen auf die des Bankdirektors.
Also selten ist so komisch gestorben worden wie in dieser Stelle. Das muss man sagen. Ist Komik, ist Ihre Art zu schreiben auch eine Art, sich mit den Widrigkeiten, mit den Abgründen des Lebens auseinanderzusetzen? Ist Humor eine Waffe dagegen?
Ja und nein. Ich meine, die Welt ja, ist ja nicht immer so schön. Und das Leben auch nicht. Ne? Und das Leben enthält tragische Seiten. Es gibt in einem jeden Leben Tragödien. Wir wissen es ja auch am Ende, wir werden sterben. Es endet ja nicht mit, es endet nicht gut. Ne? Aber trotzdem ist das Leben auch nicht nur tragisch, sondern es gibt ja auch inmitten der Tragödie manchmal Komödie, komische Szenen, Liebe, Augenblicke, die uns mit dem Ganzen versöhnen. Und so glaube ich, es ist eigentlich die normale Überlebensstrategie eines jeden Menschen, wenn er nicht klinisch deprimiert ist. Ich glaube, Humor und Komik schafft eine gewisse Distanz zum Ganzen. Und ich erzähle gerne meine Bücher auch von ernsten Themen so, dass eben auch die Komik vorhanden ist. In unterschiedlichem Grad in diesem Buch mehr als zum Beispiel im Löwenmädchen, meinen vorigen Roman. Ja.
Sie haben sich ganz bewusst für die Sichtweise eines kleinen Jungen, eines 15-jährigen Jungen, der vielleicht ein bisschen frühreif ist, aber auf der anderen Seite auch eher sehr einsam ist, da oben in den Bergen entschieden. Was hat Sie bewogen, den kleinen Kerl, den kleinen Seth zum Protagonisten und zum Sehenden für uns zu machen?
Also den habe ich sehr gemocht zu gestalten, weil er ist mir übrigens sehr ungleich, ja. Also ich war vielleicht auch ein bisschen so altklug und frühreif, aber nicht so wie er.
Weil Sie schon mit 15 Ihre Autobiografie schreiben wollten.
Nein, das habe ich nicht gemacht. Aber er wächst ja mit diesen zwei Großeltern da weit oben in den Bergen auf. Seine Großmutter stammt aus Österreich. Ja. Sie ist sehr bürgerlich.
Eine Anhängerin der K&K-Küche.
Ja, allerdings und der K&K-Doppelmonarchie. Ja. Und sie mag Norwegen überhaupt nicht. droht immer damit zu gehen. Sie findet, Norwegen ist total langweilig. Ein Land aus Langläufern und Wasserkraftingenieuren, wie sie sagt. Ich meine, sie hat auch besondere Werte und das hat der Großvater auch. Und Geschmack zum Beispiel, Zed übernimmt total den Musikgeschmack seiner Großmutter. Er findet, und er ist also 14 Jahre alt, er findet zum Beispiel, dass Wenche Myhre die größte Sängerin der Welt ist. Und dagegen möchte ich nichts einwenden, aber für einen 14-Jährigen im Jahre 1982 war das wohl nicht ganz üblich. Er sagt zum Beispiel, oder er schreibt, übrigens in der wunderbaren Übersetzung von Hinrich Schmidt-Henkel, muss ich nicht vergessen, weil es sind ja seine Wörter, die sie hören. Aber er schreibt oder sagt, Pink Floyds We Don't Need No Education sei zwar ein Ohrwurm, aber ein bisschen destruktiv. Da haben sie die Werte der Großmutter, weil erstens, jeder Mensch braucht ja eine Ausbildung und zweitens sollte es ja auch nicht heißen, We Don't Need No Education, sondern We Don't Need Any Education, genau. Und so ist er ein bisschen altklug, ein bisschen frühreif. Er zitiert gerne, aber er zitiert falsch. Er zitiert die Bibel und glaubt, es ist Hemingway. Er zitiert Ibsen und glaubt, es ist Steinbeck. Und er zitiert ein bisschen schräg. Und eben wie ich gesagt habe, hier soll der Leser mehr verstehen als der Erzähler selbst. Und das hat Spaß gemacht, diese Diskrepanz zu konstruieren.
Er würde auch zum Beispiel nie zu McDonald's gehen wie andere 15-Jährige, 16-Jährige, um Pommes zu essen.
Nein,
er lässt sich beibringen, wie man Gemüse würfelt zum Beispiel. Woher kommt bei Ihnen diese unglaubliche Befähigung, uns Rezepte vorzulegen, die wir sogar sofort beim Lesen auf der Zunge spüren können? Woher wissen Sie das?
Naja, also wenn man eine gedichtete Wirklichkeit machen soll. Denn es ist ja alles nur gedichtet. Ja? Mhm. Es ist ja nur eine Vorstellung von einer Wirklichkeit, von einer Zeit, von einem Jahr. In dem Wort 1982 hat noch kein Mensch gelebt.
Ja.
Und in dem Wort Meer ist noch kein Mensch ertrunken. Mhm. Das sind nur unsere Vorstellungen. Aber um sie glaubwürdig zu machen, muss man wohl versuchen, diese Wirklichkeiten so ernst zu nehmen, dass sie auch fachlich irgendwie glaubwürdig werden. Also man muss
als Schriftsteller. Aber sie werden doch nur glaubwürdig, wenn man Erfahrung damit hat, wenn man selber weiß, aus welchem Fundus an Wissen man schöpfen kann.
Ja, wobei ich habe ja auch in früheren Büchern über Ärzten und über Musiker und all das geschrieben.
Und über Lebensrettung geschrieben.
Zum Beispiel ohne das selbst zu sein. Mhm. Aber es macht mir Spaß, mir vorzustellen, dass ich ein Musiker bin oder Maler oder Koch oder Arzt oder ja und dann versuche ich Recherchen zu machen, so dass ich es fast kann. Mhm. Ja? Mhm. Und nur damit lässt sich glaubwürdig davon erzählen, glaube ich. Und der Zed wächst ja praktisch in einer Hotelküche auf.
Ja.
Also war es wichtig, dass er viel von der klassischen Hotelküche wissen sollte. Und das macht mir immer irre Spaß, irgendwie also daraus wird ein Schmöker irgendwie, weil die Details sind da so wichtig, um diese Glaubwürdigkeit herzustellen.
Trotzdem habe ich irgendwo gelesen, es ist nicht nur ein Fantasieprodukt, was Sie schreiben, sondern Sie haben auch Gastrokritiken geschrieben. Und Sie schreiben sogar noch immer
Gastrokritiken. Noch, ja. Seit mehr als 10 Jahren schreibe ich für die. Seit mehr als 10 Jahren und 20 Kilo schreibe ich für die größte norwegische Tageszeitung die Restaurantbesprechungen. Ja, zweimal im Monat.
Dann sagen Sie uns doch, wenn Sie an die norwegische Küche denken, übrigens, er macht eine wunderbare Einschränkung. 7 Deutsche kommen ins Grand Hotel und was wollen Sie essen? Smørrebrød.
Ja, na klar. Ja.
Absolut norwegisch.
Absolut, ja.
Ja.
Oder skandinavisch, sagen wir.
Ja. Aber Smørrebrød ist nicht typisch für Norwegen.
Doch. Ja, also Smørrebrød, also Butterbrot mit Anstrich, mit Salat mit und so weiter, mit geräucherter, gebeizter Lachs. Das ist sozusagen der wichtigste Beitrag Skandinaviens zu der Weltküche. Allerdings, also auf Dänisch und Norwegisch heißt es Smørrebrød, auf Schwedisch Smørgås. Mhm. Smørgåsbord sagt man auf Englisch, ein Smørgåsbord. Und das ist natürlich so ein Haufen von belegten Broten. Ja.
Weil wir es jetzt nicht probieren können, erklären Sie uns doch bitte mit ein paar Worten, wie ist die Textur, wie schmeckt norwegische Küche? Was fällt Ihnen dazu ein?
Oh, es kommt ja wirklich darauf an, ob Sie die traditionelle Küche meinen oder die heute so moderne molekuläre Küche, wo ja Norwegen inzwischen, besonders Oslo, zu einer wichtigen gastronomischen Hauptstadt geworden ist. Aber es ist natürlich immer viel, viel Fisch und Schalentiere dabei. Das Meer spielt eine große Rolle.
Schmecken Sie das Meer, wenn Sie es beschreiben? Haben Sie es auf der Zunge?
Wissen Sie, zu schreiben ist ein merkwürdiger Prozess. Mhm. Je mehr und ich geschrieben habe und je älter ich werde, denke ich daran, es ist ja komisch. Man sitzt da als Schriftsteller. Es ist ja noch komischer eigentlich als der Vorgang beim Lesen. Man sitzt im Sessel, man liest etwas. Man verlässt seinen Stuhl nicht, aber man erlebt wie Hologramme. Erlebt man sieht Sachen, man erlebt Wirklichkeiten, man hört Dialoge, man sieht, man riecht, man schmeckt. Und beim Schreiben ist das noch komischer, weil ich muss es ja auch erleben, ich muss es ja auch sehen, riechen, schmecken und irgendwie in Worten umtauschen, diese eigentlich nur innerliche Vorstellungen, diese abstrakte Fantasievorstellungen, die eigentlich sehr stark daran erinnern, wie man als Kind sich vorgestellt hat, ein anderer zu sein, in einer anderen Welt, in einer Wirklichkeit, die man selbst erschaffen und gedichtet hat. Und so denke ich, dass ich bin ja ein glücklicher Mensch, weil ich auf einer gewissen Ebene nicht diese schöne Kindheitswelt jemals habe verlassen müssen, sondern ich darf weiterspielen, ich darf mich weiter vorstellen. Aber genau wie das passiert, also den Sprung von der Vorstellung von etwas Erlebtem in die Sprache hinüber, genau wie man das macht, weiß ich eigentlich nicht.
Was nicht so schlimm ist, weil wir haben nämlich die Chance, es nachzulesen und wir können uns in diese Fantasiewelt begeben. Herzlichen Dank für diese halbe Stunde auf dem blauen Sofa. Die verging wie 5 Minuten. Dankeschön.
Danke schön. Danke. Danke schön. Herzlichen Dank.